Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 8. September. Ihr hört Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, Andreas. Zur ersten unserer, ich nenne es mal Urlaubsmodus-Ausgaben. Diese nächste Woche, da schalten wir nach 80 Folgen am Stück ja mal ein bisschen runter, sind aber trotzdem natürlich täglich für euch zu Hause da.
Also keine Sorge, weiter jeden Morgen 7.07 Uhr Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Ne? Aber wir lassen uns nicht so aus, wie wir es jetzt die letzte Zeit gemacht haben.
Genau, die nächsten 9 Ausgaben beinhalten aber natürlich trotzdem täglich die Dreierkette mit Top und Flop, dem Geburtstagskind und natürlich auch dem Blick in die Sportgeschichte. Auch den Tagesausblick haben wir für euch, genauso wie unsere Vorschauserie zur Bundesliga. Die 5 Fragen, die kommen natürlich bis zum Ligastart täglich bei uns. Aber bei den vertiefenden brandaktuellen Themen, da beschränken wir uns in den nächsten Tagen dann auf das absolute Top-Thema. Und das ist heute bei uns die Tour de France. Nach dem Ruhetag gestern geht's heute ja dort weiter in Frankreich. Und wir ziehen ein kleines Zwischenfazit, bringen euch quasi den Stand jetzt der Tour auf den Punkt.
Stand jetzt aktuell.
Der Ruhetag gestern bei der Tour war natürlich eine willkommene Ruhepause und eine willkommene Erholungspause für die Fahrer und in Corona-Zeiten obligatorisch natürlich auch Gelegenheit für Corona-Tests. Bevor es bei der Tour dann heute also weitergeht, wollen wir aber jetzt nochmal eine kurze Zwischenbilanz, eine sportliche Bilanz der ersten Woche ziehen und das machen wir mit Erik Gutglück, Redakteur vom Magazin Roadbike. Erik, wie fällt denn dein sportliches Fazit nach der ersten Tourwoche aus?
Ich finde, bislang ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, was jetzt eine Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg herbeigerufen hat. Wir haben natürlich im Gesamtklassement mit Primoz Roglic den Topfavoriten jetzt im gelben Trikot seit Sonntagabend. Egan Bernal auf 2 hätte man auch so erwarten können, Vorjahressieger. 21 Sekunden Unterschied sind jetzt nicht so wahnsinnig viel zwischen den beiden. Zumal, wenn man bedenkt, dass diese 21 Sekunden alle durch Bonussekunden hervorgerufen wurden. Auf der Straße hat der Bernal noch gar nichts abgeknöpft. Ja, auch dahinter im Gesamtklassement durchaus interessant. Guillaume Martin und Romain Bardet auf 3 und 4, 2 Franzosen. Ja, hätte man ihnen schon zutrauen können, dass sie da um die Top 10 mitfahren, aber dass sie jetzt so auf am ersten Ruhetag auf Podestkurs liegen, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Auch dahinter Nairo Quintana, Rigoberto Urán, beide auf 32 Sekunden. Tadej Pogacar auf 44 Sekunden, also es ist schon noch recht eng zusammen, also so die Top 8 der Gesamtwertung, also Adam Yates als 8er auch nur 1 Minute 2 Sekunden zurück. Da kann natürlich noch viel passieren und wir haben auch bisher schon gesehen, dass bei der Tour doch einige verrückte Dinge passieren können. Also wir haben, erinnern uns an Julian Alaphilippe, der das gelbe Trikot durch eine unerlaubte Verpflegung verloren hat, weil er Strafsekunden bekommen hat. Die Tour ist sehr offen und wir haben doch tatsächlich auch schon so die ersten Opfer im Gesamtklassement gesehen. Also mit Thibaut Pinot am Samstag, der dort sehr viel Zeit verloren hat. Rückenprobleme sind ja da offiziell die Erklärung. Der ist aus dem Kampf um den Gesamtsieg raus. Genauso natürlich leider auch aus deutscher Sicht Emanuel Buchmann, der jetzt schon mit 5 Minuten 45 Rückstand ja da auch nicht mehr wirklich ums Podium mitkämpfen kann, was ja sein Ziel war.
Pinot und Buchmann, wenn man so will, also zwei Verlierer der ersten Woche, die wollten ja sich eigentlich nicht nur mitfahren begnügen. Jetzt müssen sie sich wohl auf Etappensiege verlegen in den kommenden beiden Wochen. Bleiben wir aber bei Gewinnern und Verlierern der ersten 9 Etappen. Wen würdest du denn da wie gruppieren außer den beiden?
Ja, ich glaube, als Gewinner ganz klar muss man Jumbo-Visma und Primoz Roglic sehen, denn Roglic hat das gelbe Trikot, Jumbo-Visma hat 3 Etappen gewonnen. Da ja, läuft alles nach Plan. Auch Egan Bernal, finde ich, muss man als Gewinner sehen, denn er wurde ja schon bei der Dauphiné von vielen so ein bisschen abgeschrieben mit seinen Problemen, die er dort gezeigt hat. Wirkt jetzt auch in der ersten Woche noch nicht so extrem stark und so dominant, dass man ihn jetzt als Titelverteidiger erkennen würde. Aber wie gesagt, er hat auf der Straße noch keine Sekunde verloren. Das sind nur Bonussekunden. Es geht in der dritten Woche noch richtig ins Hochgebirge. Und wir erinnern uns ans letzte Jahr. Da kam Egan Bernal auch erst in der dritten Woche und hat sich daher vorgetan. Also den sehe ich nach wie vor auch voll auf Kurs, was den Toursieg anbelangt. Und natürlich Tadej Pogacar. Jetzt den Etappensieg geholt am Sonntag. Hat natürlich auf der Windkante ärgerlich Zeit verloren am Freitag auf der 7. Etappe. Aber zeigt, dass er in den Bergen ja vielleicht sogar der stärkste Fahrer ist. Vielleicht sogar stärker als Roglic. Hat natürlich nicht das ganz so starke Team um sich herum. Fährt aber dafür, dass es sein Debüt ist bei der Tour, wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen. Und auch bei ihm erinnere ich mich immer an die Vuelta letztes Jahr. Da wurde er auch in der dritten Woche gefühlt immer stärker als die Etablierten wie Valverde eher so ein bisschen und Quintana eher so ein bisschen abgebaut haben.
Das waren die Gewinner. Wen zählst du zu den Verlierern?
Für mich auch ein Verlierer, muss ich leider sagen, die ASO. Denn man hat sich da irgendwie ein schönes Hygienekonzept zurechtgelegt, was, glaube ich, auch so in den Start- und Zielbereichen der Etappen ganz gut funktioniert. Aber ja, wenn man sieht, was da am Samstag am Col de Pirisot abging, als die Zuschauer wirklich wieder dicht an dicht standen, teilweise keine Maske auf hatten oder ihre Maske nur so ja, schlaff über dem Kinn getragen haben und die Fahrer dann aus wenigen Zentimetern Entfernung angebrüllt haben. Also das ist natürlich überhaupt nicht einer globalen Pandemie angemessen. Und ich hoffe, dass da die ASO für die kommenden Etappen nachbessern wird. Denn da hätte ich mir irgendwie schon gedacht, dass man das, was man auch an den Anstiegen davor gesehen hat, dass es zumindest so ein gelbes Absperrband gab, um die Fans so ein bisschen zurückzuhalten. Das gab es halt am Pirisot gefühlt fast gar nicht.
Dann hoffen wir mal, dass die ASO dann in der zweiten Woche noch ein bisschen dazu lernen wird. Apropos zweite Woche, was ist denn in dieser zweiten Tourwoche jetzt zu erwarten? Fragen wir mal bei Manfred Munk, unserem Radsport-Experten, dem Radsport-Trainer. Was können wir denn da erwarten? Worauf können wir uns denn freuen? Vielleicht auch schon heute gleich.
Eine reine Sprintetappe, wenn kein Wind draufsteht, sollte da der Wind vom Atlantik richtig blasen, dann kann es auch Windkanterrennen geben und natürlich auch nochmal entsprechende Abstände, bin ich gespannt. Mittwoch sollte den Sprintern vorbehalten sein, Donnerstag 3200 Höhenmeter, da denke ich schon mal, das ist für die reinen, schnellen Leute zu schwer, da dürfte eine kleine Gruppe ankommen. Freitag könnte schon einen Knackpunkt geben. Da geht es den ganzen Tag nur hoch und runter. Der Schlussanstieg hat auf den letzten 2 Kilometern durchgehend über 10%. Also eine Sache für leichte Bergfahrer wie Bernal oder Quintana. Bin ich gespannt. Samstag Klassiker-Profil, das wird auch nochmal ordentlich Energie ziehen. Vielleicht traut sich ja auch ein Gesamtklassement-Anwärter da aus der Deckung. Am Sonntag erstmal 100 Kilometer flach und dann 3 Anstiege. Der letzte Anstieg ist dabei jetzt nicht mehr so steil, also kann sein, dass da die Helfer nochmal eine größere Rolle spielen. Kommt natürlich drauf an, wie viele Kräfte die noch am Ende dieser 3 Tage haben am Wochenende. Spannend dieses Jahr auch der Kampf um Grün. Da scheint Peter Sagan nicht mehr ganz alleine zu sein. Also Sam Bennett versucht auch da drauf zu fahren. Und nachdem jetzt für Quickstep das gelbe Trikot also aus der Sichtweite ist, kann das schon sein, also dass die natürlich versuchen, gerade Sam Bennett als ehemaliger Bora-Fahrer da verstärkt auf Grün zu fahren.
Verspricht eine weitere interessante Woche bei der Tour de France zu sein, die ja in diesem Jahr so knapp und so eng ist wie schon lange nicht mehr. Unsere beiden Experten waren das Erik Gutglück vom Magazin Roadbike und der langjährige Radsporttrainer Manfred Munk mit ihren Einschätzungen zur Lage bei der Tour de France 2020. Wir halten euch natürlich auch hier bei Stand Jetzt auf dem Laufenden.
Die Stand Jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Er sah die Lücke an der Bande, schlüpfte durch und gewann den Auftakt von Tirreno Adriatico. Topsprinter eben, Pascal Ackermann, der sprintete nach 133 Kilometern in Lago di Camaiore zum Sieg. Für Ackermann war es bereits der 5. Saisonsieg. Aus Sicht vieler Trainer ist die aktuelle Länderspielpause großer Mist. Sie störe die Vorbereitung auf die neue Saison erheblich und schwäche damit die Teams. So eigentlich die fast einhellige Meinung. Hertha BSC ist da im Besonderen aktuell betroffen. Der Pole Krzysztof Piątek muss nämlich nach der Rückkehr von der Länderspielreise mit seiner Nationalmannschaft unter anderem ja auch ins Risikogebiet Bosnien, sogar in Quarantäne. Und damit fehlt der Hertha am Wochenende im Pokal bei Eintracht Braunschweig. Länderspielpause also Flop des Tages.
Geburtstagskind des Tages.
Blitzschnell, ballsicher mit toller Spielübersicht. So präsentierte sich Gary Speed während seiner über 20-jährigen Karriere als Mittelfeldspieler für Leeds, Everton, Newcastle, Bolton und Sheffield und natürlich auch für die walisische Nationalmannschaft. Und heute würde er seinen 51. Geburtstag feiern.
Wenn er nicht am 27. November 2011 Selbstmord begangen hätte, offenbar zermürbt von Depressionen, von denen auf dem Platz in seinen 841 Pflichtspielen auf Clubebene und 85 Länderspielen für Wales niemand jemals irgendetwas davon bemerkt hatte.
Selbst sein privates Umfeld, seine Frau, seine Kinder, die ahnten von den Depressionen nichts. Nichts an seinem Verhalten habe Selbstmordabsichten erahnen lassen, erzählten später die Familie, aber auch Kollegen wie Alan Shearer, mit dem er zum Beispiel tags zuvor in bester Stimmung noch in der BBC in einer Sendung saß.
Erst lange nach seinem Tod tauchten Briefe aus Teenager-Tagen auf, die erahnen lassen, dass Speed damals bereits regelmäßig an Selbstmord dachte, sich aber in dieser harten Fußballwelt niemandem anvertrauen konnte, sich nicht traute, darüber zu sprechen. Am Ende schien er keinen anderen Ausweg mehr gesehen zu haben.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 8. September 1888 wurde die erste Saison der Football-Liga, der damals höchsten englischen Fußballliga, gestartet. Ein Wettbewerb mit 12 Teams aus den Midlands und dem Norden Englands im noch heute gängigen Modus. Jeder gegen jeden, einmal zu Hause, einmal auswärts.
Die dominante Mannschaft dieser Saison war das Team von Preston North End, setzte sich ungeschlagen durch, holte 40-4 Punkte und gewann die Meisterschaft mit 11 Pluspunkten Vorsprung vor Aston Villa, stellte mit nur 15 Gegentreffern die beste Abwehr und mit 74 Toren dann mit weitem Abstand auch den besten Sturm.
Und nicht nur in der Liga war Preston North End eine Klasse für sich. Die Mannschaft gewann zudem auch noch den FA Cup und sorgte für das historisch erste Double in England. Absteiger gab es in der Premierensaison in England übrigens keine.
Das lag an einem besonderen Modus, denn die Regularien der Football-Liga sahen vor, dass sich am Ende der Saison die 4 schlechtesten Teams der Tabelle einer auf der Liga-Hauptversammlung eine Wiederwahlprozedur quasi stellen mussten. Dort wurde dann nach Mehrheitswahlrecht entschieden, wer diese 4 Plätze zur neuen Saison bekommen sollte. Die Vorjahresteams oder etwaige Neuaufnahmen. Bei der Premierenabstimmung wurden alle Vorjahresteams bestätigt.
Stand jetzt aktuell.
Bei unseren 5 Fragen an die Bundesliga-Saison geht es heute um den ersten FC Köln. Und die Fragen für die Kölner beantwortet stellvertretend unser Köln-Experte, auch im Bulli-Special regelmäßig vertreten, Arne Steinberg von FC.com. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Die letzte Saison war durchzogen von Auf und Abs. Erst eine schwierige Phase bis kurz vor Weihnachten, dann eine fast surreale Siegesserie und später keinen Sieg mehr nach der Corona-Unterbrechung. Der erste FC Köln kann es offenbar nur in Extremen.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Der erste FC Köln sollte den Anspruch haben, sich in allen Bereichen zu verbessern. Mit dem Ball, gegen den Ball, auf dem Feld, neben dem Feld, aber vor allem in der Beziehung zu den eigenen Fans. Denn wenn gut und ehrlich gearbeitet wird, verzeiht man vielleicht auch den ein oder anderen Fehler etwas leichter.
Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Der FC muss seinem Status als Ausbildungsverein gerecht werden und Leistungsträger entwickeln, die dann mit Gewinn weiterverkauft werden. Deswegen sind Leistungen von Spielern wie Sebastian Bornau in der kommenden Saison von besonderem Interesse, aber auch einige andere junge Spieler wie Ismail Jakobs, Noah Katterbach oder Jan Thielmann wachsen hoffentlich in immer wichtigere Rollen hinein.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Aus sportlicher Sicht wäre natürlich ein frühzeitiger Klassenerhalt das Best-Case-Szenario. Aus wirtschaftlicher Sicht die Rückkehr zur Vollauslastung in den Stadien, weil das dem 1. FC Köln natürlich wie allen anderen Vereinen finanziell helfen würde. Hingegen ist, glaube ich, der Worst-Case wahrscheinlicher. Der FC kämpft bis zum Ende um den Klassenerhalt und gleichzeitig auch um die wirtschaftliche Stabilität.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Der 1. FC Köln hat kein Geld und kann daher wenig Sprünge auf dem Transfermarkt unternehmen. Von daher dürfen wahrscheinlich sehr, sehr viele junge Spieler ran in der kommenden Saison. Und deswegen wünsche ich mir jede Schlagzeile, die die Worte jüngste Bundesliga-Mannschaft der Geschichte, 40 Punkte oder Klassenerhalt beinhaltet.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschauen des SID, dem Sportinformationsdienst, bestens im Blick. Und für heute haben wir uns diese Highlights ausgeguckt.
In der Nations League wird heute nochmal gekickt. Zum Beispiel spielt Dänemark gegen England und die deutsche Fußball U21. Die trifft im Spitzenspiel ihrer EM-Quali-Gruppe auf Belgien. 3 Punkte wären da mit Blick auf die Quali natürlich Gold wert und sind auch das Ziel der Elf von Stefan Kunz. Weniger Fehlpässe und mehr Konsequenz in der Offensive als zuletzt beim 4-1 über Moldau müssen dafür gegen Belgien aber auf jeden Fall her, um am Ende dann tatsächlich auch siegreich vom Platz zu gehen und natürlich die Tabellenführung auszubauen. Aktuell führt man ja mit 2 Punkten vor Belgien. Das Hinspiel vor gut einem Jahr hatte die deutsche Mannschaft allerdings mit 2-3 verloren. Sie ist also gewarnt, wird eine ganz schwierige Nummer. Tennis bei den US Open geht weiter. Die Kollegen von Chip and Charge halten euch mit ihrem Podcast natürlich auf dem Laufenden. Schaut auch mal in den Instagram-Account von Chip and Charge. Da gibt es nämlich ein Insta-Live von Andreas Thies mit Moritz Lang von Sky zur Causa Djokovic zum Nachgucken. Solltet ihr euch unbedingt nochmal reinziehen. Und natürlich wird auch wieder Rad gefahren. Auf der 10. Etappe der Tour geht es über rund 170 Kilometer entlang der Atlantikküste. Und auf dem Papier sieht es nach einer Sprintankunft aus, weil die Strecke nach Ile de Ré vor allem flach ist, aber unser Radsport-Experte Erik Gutglück vom Roadbike-Magazin kann sich auch vorstellen, dass es gar nicht dazu unbedingt kommen muss.
Ich bin aber gerade auf der 10. Etappe skeptisch, ob wir wirklich einen reinen Massensprint sehen oder ob das so ein ruhiger Tag für die Klassementfahrer wird, denn es geht den ganzen Tag am Atlantik entlang. Der Wind kann da durchaus eine Rolle spielen. Wir haben es ja schon gesehen auf der 7. Etappe, dass Windkanten entstanden sind. Und ich glaube, das kann so direkt nach dem Ruhetag, wenn wir da wirklich starken Seitenwind den ganzen Tag haben, da könnten einige Fahrer Probleme bekommen. Und dann kann das ja zum einen natürlich großen Einfluss auf den Etappensieg nehmen, aber zum anderen auch aufs Gesamtklassement. Also wenn da wirklich Vollgas gefahren wird vom ersten Meter an, es in den Seitenwind geht, dann kann man da auch mal wirklich noch mal Minuten verlieren. Und dann kann das auch mal passieren, dass ein Fahrer, der jetzt sehr, sehr sicher in den Top 10 liegt und sich schon so ein bisschen gedanklich auf die Alpen fokussiert, auf die nächsten großen Bergetappen, dass der dann dort einfach mal 2, 3, 4, 5 Minuten Rückstand bekommt und das einem die ganze Tour versauen kann.
Und nicht nur bei der Tour wird gefahren, auch bei Tirreno Adriatico, da steht die 2. Etappe heute auf dem Programm. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.